Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 2. Oktober 2022. Der 16. Sonntag nach Trinitatis ist eigentlich geprägt vom Evangelium von der Auferweckung des Lazarus und damit von der Frage der Zukunftsverheißung. Der heutige Tag ist zugleich Erntedankfest und hat eine eigene Struktur, einen eigenen Predigttext und liturgische Teile. Es geht im Predigttext um die Landnahmeverheißung an Mose. Ich verbinde heute mal beide liturgischen Einheiten und schaue mal, wo mich das hinführt oder uns, gerade vor dem Hintergrund der Landnahme Putins und dessen Verheißung in seiner Rede am Freitag an den Westen. Der Wochenspruch für den 16. Sonntag nach Trinitatis, 2. Timotheus 1, Vers 10b. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Der Wochenspruch für Erntedank. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Psalm 145, Vers 15. Wir singen nun von dem Lied 440 die Verse 1 und 2. Allmorgen ist ganz frisch und neu.
Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treu. Sie hat keinen den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Schöne Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehren. Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Knapp kein Mangel haben.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese die Fetzen, anders kann man es nicht sagen, für den heutigen Sonntag im Psalm 68, die Verse 4 bis 7, 20 bis 21 und 35 bis 36. Er steht nicht im evangelischen Gesangbuch. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gottlob, singet seinem Namen, macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr. Freut euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass er ihnen wohl ergehe, aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch heraus. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Ja, Gott wird den Kopf seiner Feinde zerschmettern, den Schädel derer, die da fortfahren in ihrer Sünde. Gebt Gott die Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Zu fürchten bist du Gott in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er hat dem Volk Macht und Kraft gegeben. Gelobt sei Gott. So lasst uns beten. Gott, du hast uns zum Leben im Glauben gerufen. Wir befürchten uns vor Schmerzen, Krankheit, Tod oder Krieg. Darum ist unser Herz oft unruhig und unser Leben von Angst bestimmt. Wir bitten dich, schenke uns Freiheit, Kraft, Mut und Zuversicht und lass uns im Vertrauen auf dich leben. Mach uns fest in der Gewissheit, dass wir für immer mit dir verbunden bleiben. Ich, Herr, wir, Gott, danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen. Kyrie, Kyrie, eleison. Die Schriftlesung nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis, Johannes im Kapitel 11, wieder einige Fetzen am heutigen Tag, die Verse 1, 3, 17 bis 27, 41 bis 45. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab, Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, Martha? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hat, glaubten nun an ihn. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. 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 Wir singen nun vom Lied 329, die Strophen 1 und 2. Bis hierher hat mich Gott gebracht.
Bis hierher hat mich Gott gebracht, durch seine große Güte. Bis hierher hat der Tag und Nacht bewahrt Herz und Gemüte. Bis hierher hat mich gelacht, bis hierher hat mich erfreut, bis hierher mir geholfen. Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank für die bisherige Treue, die du, o Gott, mir lebenslang bewiesen täglich neue. In mein Gedächtnis schreib ich an, der Herr hat Großes mir getan, bis hierher mir geholfen.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Wenn wir realistisch auf die Bibel schauen, so sind vor allem im Alten Testament eine Fülle, wenn nicht sogar alle, Verheißungen an die Urväter oder Israel immer auch eine Art von Fluch für die Gegenseite. Verheißung für die einen, Fluch für die anderen. Die Gegenseite wird dabei selten betrachtet, sondern als Irrgläubige, Abtrünnige oder von Gott Verfluchte bezeichnet, die vernichtet, vertrieben oder zurückgesetzt werden müssen. Über die harmonisierende Theologie hatte ich ja schon mehrfach gewettert, weil Menschen meinen, einzelne Themen der Bibel zu betonen und andere einfach, die nicht genehm sind, wegzulassen. Dass dies nicht immer wie die Weichei-Theologie in der Bibel klingen muss, wird heute auch deutlich. Dass die junge USA die Sklaverei anderer Menschen zum eigenen Wohl in Gottes eigenem Land in Nordamerika fortgesetzt und ausgebaut hat, sollte nicht vergessen werden, genauso wenig wie die Kreuzzüge, und das alles im Namen eines Gottes. Für alles wird die Bibel von den jeweiligen Theologen und heute auch von Theologinnen missbraucht und missbräuchlich herangezogen. Es wird aussortiert, was stört, und hochgelobt, was in den eigenen Kram passt. Theologie ist und bleibt, man muss es klar sagen, immer Ideologie. Also wenn Menschen Schriften, Verheißungen und Aussagen dazu verwenden, die eigenen Interessen darüber zu stellen und damit Gott zum lächerlichen Affen, zum Beispiel für die eigene menschliche Gerechtigkeit zu machen. Dass man immer als Mensch den eigenen Instinkt voranstellt und sich damit selbst, also selbst das Überleben, die eigene Macht, die eigene Existenz, das ist ja eigentlich klar. Das ist ja, wie ich es immer wieder sage, die sogenannte Erbsünde. Also nach meiner Interpretation, dass wir als Geschöpfe, die unser Handeln beurteilen können, quasi schon vorgenetisch in uns angelegt einen Widerstreit zwischen dem Instinkt, also dem eigenen Ich-Tier, und dem anderen Du, also dem Du des anderen, haben. Auch der heutige Bibeltext ist zunächst eine Bevorzugung Israels gegen die Bewohner des Landes Kanaans, was heute Palästina ist. Auch hier werden für die Bevorzugten wieder heute die Verse 19 und 20 eigentlich weggelassen. Ich werde sie aber dazu lesen, weil ich ja diese Harmonietheologie des 21. Jahrhunderts nicht mag. So hören wir mal rein und sehen mal, was wir selbst alles hören und denken. Ich lese den Predigttext zum Erntedankfest vom 5. Buch Mose, im 8. Kapitel wieder einige Verse 7 bis 18 und die eigentlich weggelassenen 19 und 20. Dort steht: Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quelle sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangeln wird, ein Land, in dessen Steinen Erz ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, dein Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Fels hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütige und versuchte, damit er dir nachher wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meine Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielt seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und die weggelassenen zwei Verse am Ende: Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt, vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Diese Verheißung in das gelobte Land, im 5. Buch Mose oder wie es auch heißt, im 2. Gesetz, also dem Deuteronomium, ist insgesamt eine Zusammenstellung, also Komposition, aus der Zeit des babylonischen Exils oder unmittelbar danach. In dieser Komposition des 5. Buchs Mose sind enthalten auch ältere Texteinheiten, in denen zum Beispiel eines deutlich wird, dass es um ein zentrales Heiligtum, vor allem in Jerusalem, geht. Das Neue ist die Zentralisation, hinweg von den einzelnen Heiligtümern, den lokalen Heiligtümern, in denen Götter verehrt werden, hin zu einem Gott in einem Land. Und verbunden wird es mit dem Bekenntnis: Schma Israel, höre, dein Gott ist einer. Damit soll eine Zergliederung im Exil, also um 580 bis 540, von einer Vielzahl von Verehrungsorten, wo man vertrieben wurde im Land Kanaan, die vielen Heimatverbundenheiten zugunsten einer einzigen Heimat, einem Land und einem Gott verbunden werden. Dass sich das jetzt so ein bisschen anhört wie bei den Nazis, tja, die Nazis haben vieles aus der Bibel auch verwendet, nämlich ein Volk, ein Reich, ein Führer. Steht jetzt nicht unmittelbar so im Neuen Testament, aber da ist die Anlehnung draus. Und auch bei den Nazis gab es eine Zukunftsverheißung der Landnahme im Osten. Die Idee in dem 5. Buch Mose, dass ein Volk unter einem Gott an einem Ort diesen verehrt, entwickelt sich im babylonischen Exil. Es ist eine Ideologie, also eine Vorstellung, eine Idee bei den Vertriebenen, die mit einem Bild verdeutlicht wird. An diesem Ort in Jerusalem repräsentiert sich im Tempel, der zerstört ist, alles. Und darum geht es, dass diese göttliche Verheißung von einer Nation, einem Gott und einem Tempel diesen Menschen im Exil in den Kopf gebrannt wird als Hoffnung. Also damit diese Menschen für diese Idee brennen. Heute, im Predigttext, wird deutlich, dass wir diese harmonisierende Idee auch irgendwie immer noch haben, indem wir den Vers 19 und 20 weglassen. Damals ist eben auch der Zorn Gottes besonders wichtig. Tja, ein Text und die Verwendung voll von Ideologie als menschlicher Eigennutz, bei der Gott als Statist und die Bibel als Werkzeug verwendet wird. Eigentlich stehen wir mit Christus, also dem gesalbten, gekreuzigten, auferstandenen Jesus von Nazareth, der solche Auferstehungswunder wie bei Lazarus vollbringt, einer solchen Ideologisierung gerade entgegen. Eigentlich, also dagegen stehen, gegen diese eigennützliche, ich-bezogene Verwendung eines Gottes. Denn das Neue des Evangeliums ist ja nicht die Erzeugung einer neuen Idee und die Verheißung für mich auf Kosten von anderen, sondern genau das Gegenteil. Die Ideologie, also das Eigennützliche, wird in der Botschaft von Jesus als dem Messias und Heiland eben gegen uns selbst gewendet. Wir werden nicht auf Kosten des anderen Menschen gerettet, bevorzugt, begünstigt, reich oder mächtig, sondern im Dienen dieses Christus gnädig erwählt. Und so, eigentlich, wäre auch unsere Aufgabe für den anderen, dieses in den Blick zu nehmen. Wenn wir heute nur 2 Tage zurückblicken, dann haben wir auch eine Landnahme erlebt. Putin erklärt Teile eines souveränen Staates als sein Staatsgebiet. Cool, oder? Was hält Putin, vor allem nach der Hassrede von Freitag, gegen den Westen und die kolonialistische USA davon ab, das Gleiche für die ehemalige DDR zu erklären? Der ehemalige Bruderstaat DDR, der wieder heim ins Zarenreich soll? Komische Vorstellung? Tja, dass Ukrainer nun Russen sind, ist ja eigentlich für eine Vielzahl der Ukrainer problemlos nachvollziehbar. Dass sie aber als ukrainische Russen nun eigentlich gegen russische Ukrainer kämpfen sollen, ist weniger verständlich. Ist es ein Bürgerkrieg, ein Krieg um Macht, ein Krieg des ehemals, zumindest bis Februar 2022, korrupten Landes Ukraine, in denen selbst Kinder des Präsidenten der USA ihre verschleiernden Geschäfte machten? Oder ist es ein Krieg zur Befreiung, wie Putin es darstellt, vor ukrainischen Nazis, die scheinbar auch Deutschland mit Waffen unterstützt? Alles ist Ideologie. Das lehrt uns diese Geschichte der Landnahme und die Landnahmeverheißung im 5. Buch Mose, ebenso wie bei Putin. Wer nur das eine sieht, zum Beispiel bei der Landnahme Israels, dass die Israeliten nun ein schon bevölkertes Land besetzen, also das übersieht, erobert oder vielleicht auch überfremdet, der vergisst, dass das Land Kanaan, in dem Milch und Honig fließt, von Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perizzitern, Hivititern oder Jebusitern bewohnt, bebaut ist und deren Heimat. Oder dass Russen Russen befreien müssen. All diese Vorstellungen sind konträr zum Evangelium. Sowohl, was wir heute im Predigttext hören, als auch das, was Putin uns deutlich machen will. Ob aber das Evangelium eine einzige Lösung bieten kann? Tja, also wie käme eine Aufforderung an, wenn wir alles den anderen überlassen sollten? Unser Land, unsere Sprache, unsere Gesellschaft, unsere Sozialkassen, unsere Politik, unsere Religion, mein Haus und Wohnung und letztlich sogar mit der Pflicht, den eigenen Sohn, die Tochter, für die Zukunft zu opfern? Was hat eigentlich die Urgemeinde anderes gemacht als diese komplette Selbstaufgabe für die anderen, wenn sie alles verkauft haben und nichts mehr haben als sich selbst und den Glauben? Und vor allem dann, wenn alles aufgefressen ist und verbraucht ist, wo bleibt dann das Evangelium? Oder ist es doch notwendig, das Ich nach vorne zu bringen? Tja, auch Evangelium ist im Alltag dieser Zeit darauf angewiesen, für uns Menschen zu klaren Worten zu kommen, die uns selbst angehen. Und das ist ja eben die Gewissheit des Evangeliums, dass wir immer wieder aufgefordert dazu, gerade im Angesicht der Gegenwart, die Fragen zu klären, wie wir Zukunft selbst gestalten und planen. Auch im Bewusstsein, dass wir schuldig an uns und anderen werden. Und alles, was wir tun, irgendwie Ideologie, also die Idee ist, mich selbst zu retten. Tja. Wenn wir es aber nicht im Angesicht des Evangelium kritisch immer wieder selbst versuchen, bleibt auch nicht mehr vom Evangelium als menschliche Ich-Gerechtigkeit. Und niemals bleibt die Gnade Gottes im Blick. Das ist die schwere Aufgabe in allem, was wir hier zu tun haben. Und in Christus sind wir gehalten und getragen, es zu tun, mit allen Fehlern. Amen. Herr, schenke uns deine Handlungsfähigkeit, gerade in unserer Ich-Bezogenheit. Amen. Wir singen nun vom Lied 229, kommt mit Gaben und mit Lobgesang, die Strophen 1 und 2.
Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank. Er bricht Brot und reicht uns den Wein, fühlbar will er uns nahe sein. Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf, Erde, leb, Gebot, teilt das Brot. Christus eint uns und gibt am Heil, seines Mahles uns allen teil, lehrt uns Leben von Gott bejaht, wahre Liebe schenkt Wort und Tat. Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf, Erde, leb, Gebot, teilt das Brot.
So lass uns beten und Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich für die Mächtigen, für die Ohnmächtigen, für die Klugen und Weisen, für die an ihrem Verstand Zweifelnden. Lass sie in dir verwurzelt bleiben. Herr, wir bitten dich für die, die in Verantwortung stehen, für die, die unter Anstrengung leiden, für die Erfolgreichen, für die Glücklosen, dass sie in deinem Atem spüren, und nicht atemlos werden müssen. Herr, wir bitten dich für die Flinken und die Behenden, für die Langsamen und Schwerfälligen, für die Großmütigen und Kleingläubigen. Schenke du ihnen deinen Hauch und berühre sie. So schenke uns Hilfe, Gnade und Zukunftsmut. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied 171 die Verse 1 und 2. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in höchster Not, sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle und Brot in höchster Not, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen, Amen.